Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Bist du bereit für die Predigt heute Morgen? Wir sind in unserer Predigtreihe 168 Stunden. Wo wir uns miteinander so ein bisschen unterhalten über die letzte Woche im Leben von, im Dienst von Jesus, ist eigentlich ja richtig gesagt, von Palmsonntag bis Ostersonntag. Und wir haben uns letzte Woche, vielleicht kannst du dich erinnern, über diesen Mittwoch unterhalten, wo die arme Witwe mit ihrer kleinen Münze kommt und ein riesiges Opfer bringt. Und heute gehen wir mal auf den Donnerstag, um genau zu sein, zum Donnerstagabend hin. Ja, das ist quasi der letzte Abend, den Jesus so mit seinen Jüngern hat. Und ich glaube, dieser Abend ist von einer großartigen Bedeutung. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass das Johannesevangelium 21 Kapitel hat. Und er verwendet von seinen 21 Kapiteln 5 Kapitel, um uns zu erzählen, was Jesus an diesem Abend gesagt hat. Und wir wollen uns heute das miteinander anschauen. Und ich will dich so ein bisschen mit hineinnehmen in diese Szenerie. Ja, es ist dieses Obergemach, vielleicht kennst du diesen Begriff aus deiner Bibel. Ja, es ist einfach ein Raum oben. Und die sind dort zusammen, Jesus und seine Jünger. Und sie sitzen am Tisch und auf diesem Tisch ist Armbrot essen. Sie feiern eigentlich das Passafest. Ja, und sie saßen nicht richtig am Tisch, sondern sie liegen am Tisch, wie man das so damals gemacht hat. Und Jesus fängt an, sich mit ihnen zu unterhalten. Und er führt sie hinein eigentlich in 5 verschiedene Themen, die er für diesen Abend, für diesen letzten Abend, für besonders wichtig hält. Und ich will dich mit hineinnehmen in diese Themen. Weißt du, ich liebe den richtigen Tisch mit dem richtigen Essen, mit den richtigen Menschen und der richtigen Unterhaltung. Wer von euch ist auch so, ja? Also ich kann dir in meinem, ist wahrscheinlich, wenn ich darüber nachdenke, eine der liebsten Dinge, die ich mache, ist an dem richtigen Tisch zu sitzen, mit den richtigen Menschen und dem richtigen Essen und der richtigen Unterhaltung. Und wir wollen das heute so ein bisschen miteinander sein. Ja? Wir sind heute hier miteinander am Tisch. Ja? Wir stellen uns heute vor, Herr Jesus ist hier bei uns. Wir sitzen mit Ihnen an diesem Tisch und ich will dich mit hineinnehmen in diese Unterhaltung aus Johannes, tatsächlich 14 bis 17, 13 bis 17. Und mit dir über diese 5 Themen sprechen. Ja, das sind 5 kurze Predigten, die ich dir heute halte, aber die alle miteinander tatsächlich was zu tun haben. Und ich glaube, es ist immer wieder dieser Punkt, dass Jesus sagt, hey, pass auf, Freunde, ich muss dir das sagen für dein Leben. Das ist wichtig für deine Zeit auf dieser Erde. Solange ich noch nicht da bin, ja, tu dies. Und ich glaube, es wird uns heute sehr, sehr ansprechen. Und wir springen mal gleich hinein in Kapitel 13, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, vor dem Passafest wusste Jesus, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zu seinem Vater zurückzukehren. Nun bewies er seinen Jüngern das ganze Ausmaß seiner Liebe. Es war Zeit für das Abendessen und der Teufel hatte Judas, den Sohn des Simon Iskariot, schon dazu verleitet, seinen Plan wahrzumachen und Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein Handtuch um die Hüften, goss Wasser in eine Schale. Dann begann er seinen Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Handtuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Okay, Jesus kniet sich also hier hin und wäscht den Jüngern seine Füße. Und wisst ihr, die Jünger können damit gar nicht so richtig umgehen. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt natürlich, dass Jesus Gott ist. Und es ist die Reaktion von Petrus, dass er sagt, Herr Jesus, das kann ich nicht zulassen. Ja? Ich kann das nicht zulassen, dass du diese Aufgabe übernimmst. Wisst ihr, den Leuten in einem Raum die Füße zu waschen vorm Essen und so, das war auch Aufgabe von Sklaven und von Dienern. Da waren Menschen, die wurden dafür bezahlt, dass sie das machen mussten. So, und jetzt macht Jesus alles ready hier, kniet sich hin und will an die Füße der Jünger. Und Petrus sagt, ey, Jesus, du kratzt dich an meine Füße. Ich kann das nicht zulassen. Und Jesus sagt was sehr Interessantes zu ihm. Er sagt zu ihm, hey Petrus, wenn ich das nicht mache, wir werden nie richtig miteinander verbunden sein. Weil ich will dir dienen. Deshalb bin ich hier. Ich will dir auf eine Art und Weise dienen, wie du es vielleicht noch nicht kennst und wie du niemals dachtest, wie Gott es in deinem Leben tun wird. Aber es ist wichtig, sonst werden wir keine Gemeinschaft haben. Und Petrus so, hey, ich meine, ich würde nicht wollen, dass jemand von euch meine Füße wäscht. Ich mag es selbst kaum, sie zu waschen. Aber Jesus sagt, hey, da sind diese Bereiche in deinem Leben, du willst vielleicht nicht, dass ich daran gehe, aber ich muss daran, um einfach das neu zu machen und es zu heilen und zu reinigen. Und dann heißt es weiter, nachdem er ihnen die Füße gewaschen hatte, zog Jesus sein Obergewand wieder an, setzte sich und fragte, versteht ihr, was ich getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und damit habt ihr recht, denn das bin ich. Und weil ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt. Tut, was ich für euch getan habe. Ihr wisst das alles. Nun handelt auch danach. Das ist der Weg zu eurem Glück. Ich glaube, wenn wir heute mit Jesus an diesem Tisch sitzen würden, dann würde er Folgendes zu uns sagen. Vergiss nicht, deine höchste Berufung ist es, anderen zu dienen. Deine höchste Berufung ist es, anderen zu dienen. Und ich weiß, dass du das schon längst weißt, aber ich will dich da heute daran erinnern. Weil diese Welt versucht uns ständig zu erklären, je mehr Menschen dir dienen, umso größer bist du. Aber Jesus erklärt uns hier genau das Gegenteil. Er sagt, je mehr Menschen du dienst, umso größer wirst du sein. Ja, umso mehr Glück wirst du im Leben finden. Schau mal, ich habe in dieser Vorbereitung etwas gelesen, in dieser Geschichte. Kennt ihr das, wenn du etwas liest und du wunderst dich, dass das da steht, weil du hast das schon tausendmal gelesen, aber hast es noch nie gelesen so richtig, ja? Diesen Moment hatte ich in der Predigtvorbereitung. Schau mal, in Vers 3 lesen wir, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm uneingeschränkte Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehren würde. Und dann heißt es, er machte sich fertig und wusch ihm die Füße. Und ich dachte mir, ey krass, weißt du, warum Jesus dem Menschen dienen konnte? Weil er genau wusste, wer er war. Er wusste, ich komme vom Vater. Er wusste, ich gehe wieder zum Vater. Er wusste ganz genau, hey, meine Identität ist im Vater. Er wusste alles, was ich an Liebe und Anerkennung brauche, alles, was es braucht, um vollkommen zu sein, finde ich im Vater. Und deshalb konnte er ein Leben auf den Knien führen, um dem Menschen zu dienen. Weißt du, weil er brauchte keine menschliche Anerkennung. Er hatte nicht diesen Gedanken, was werden Menschen von mir denken, wenn ich mich demütige und ihnen helfe und sie liebe und diese extravagante Sache hier tue, sondern er hat allein auf den Vater geschaut und wusste, hey, alles, was ich bin, liegt im Vater. Weißt du, das ist wirklich der Schlüssel dafür, dass wir ein Leben führen auf den Knien im Dienst zu anderen. Dass wir verstehen, hey, wir sind alles, was wir sind, im Vater. Alles, was wir brauchen, bekommen wir vom Vater. Der Einzige, der die Sehnsüchte und Nöte unseres Herzens füllen kann, ist der Vater. Und wenn wir uns selbst füllen lassen vom Vater, können wir ein Leben leben im Dienst für andere. Weil weißt du, wenn wir selbst diese Löcher in unserem Herzen haben und so auf der Suche nach Liebe und Anerkennung sind von Menschen, dann können wir ihnen nicht dienen, sondern wir sind ständig dabei, uns bedienen zu lassen, damit Menschen das in unserem Herzen füllen. Diese Bestätigung, die wir brauchen. Ja, dieses Lob, das wir brauchen. Aber von Jesus heißt es, er war vollständig sich sicher, hey, ich komme vom Vater, ich gehe zum Vater, mir ist alle Macht gegeben und das brachte ihn dazu, Menschen zu dienen. Und ich will dir das so sagen, du musst ein Mensch sein, wenn du auf dieser Erde unterwegs bist, um dem Herrn zu dienen, um Menschen zu dienen und darin dein größtes Glück zu finden, wie Jesus es hier erzählt, dann musst du voll sein mit dem Vater. Du musst wissen, hey, wer bist du in Gott? Und dann kannst du dich selbst aufgeben für andere, weil das ist das Leben, das Jesus uns hier hineinruft. Wenn Jesus mit uns am Tisch sitzen würde, dann würde er wahrscheinlich mit uns über dieses Thema sprechen, weil er hat mit seinen Jüngern über dieses Thema gesprochen. Es war eins der letzten Themen, das er bedient hat. Von daher möchte ich dir mal eine Frage stellen und ich glaube, das ist eine Frage, die Jesus uns heute stellt. Wie dienst du mit deinem Leben anderen? Wie berührt dein Leben das Leben von anderen Menschen? Jesus sagt, das ist der Schlüssel zu deinem Glück. Weißt du, natürlich im Dienst für andere geht es ja natürlich zuallererst um andere. Aber Jesus erklärt uns hier, hey, wenn du glücklich werden willst, das ist der Weg. Ich habe dir mal einen Vers mitgebracht aus Jesaja, sehr bekannter Abschnitt im Alten Testament. Da sagt Gott, ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlose Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein. So, wenn du so handelst, ja, was wird dann passieren? Wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Hier heißt es nicht, dass ihr Licht aufleuchtet wie die Morgenröte, sondern Gott sagt, hey, dein Licht wird aufleuchten wie die Morgenröte, deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Weißt du, das passiert in dem Moment, wo du sagst, hey, ich habe verstanden, dieses Leben ist nicht dafür da, dass andere mir ständig dienen. Jesus sagt, wer der Größte von euch sein will, der sei der Diener aller. Und das ist ein Leben, das er uns vorgezeichnet hat. Und an diesem Abend sagt er zu seinen Jüngern, hey, es ist so anders, als die Welt es leben würde, aber das ist der Weg zu eurem Glück. Dient anderen Menschen. Von daher diese Frage, ja. Wem könntest du heute noch dienen? Wem könntest du in der kommenden Woche dienen? Ja, wer ist da in deinem Leben, der es bräuchte, dass du auftauchst und etwas tust? Schau mal, frag mal, gibt es eine Not, die du stillen kannst? Ja, gibt es eine Not im Leben eines anderen, die du stillen kannst, oder gibt es eine Verletzung, die du heilen kannst? Und ich will dir Mut machen, dir diese Frage für dich zu beantworten. Vielleicht ist da ein Nachbar, jemand aus deinem Büro, jemand in deiner Familie, in der Schule, aus deiner Uni, auf der Arbeit. Wie kannst du einer Not begegnen eines Menschen? Oder wie kannst du der Verletzung einer Person dienen? Wie kannst du machen, dass Heilung geschieht und Dinge in Bewegung kommen? Jesus würde mit uns an diesem Tisch darüber sprechen, weil er hat mit seinen Jüngern darüber gesprochen. Okay, das ist quasi das Kapitel 13. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße. So, und dann passiert etwas sehr Merkwürdiges. Jesus setzt sich hin und er fängt an, mit seinen Jüngern erneut darüber zu sprechen, dass seine Zeit jetzt gekommen ist. Ja, er sagt, hey Freunde, die Dinge werden sich ganz anders entwickeln, als ihr es glaubt. Ich werde verhaftet werden, einer von euch wird mich verraten, der Rest von euch wird abhauen, Petrus, du wirst mich verleugnen. Und die Stimmung an diesem Tisch kippt gewaltig. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 14, weil nun sitzen dort am Tisch völlig verstörte Jünger. Wisst ihr, sie dachten, dass ihr Leben ganz anders aussehen wird in den nächsten Tagen. Sie dachten unmittelbar, unser Leben wird sich verändern und es wird großartig. Weil sie kommen gerade von Palmsonntag. Jesus ist wie ein König eingeritten nach Jerusalem. Die Leute haben gerufen, Hosianna, Hosianna, dem Sohn Davids auf dem Thron. Sie haben ihm alle Ehre gegeben. Und sie dachten, Jesus wird jetzt in Rom seine Königsherrschaft antreten und sie wären Minister in seinem Königreich. Sie dachten, das wird jetzt die Sache. Jesus wird jetzt die Römer rausschmeißen. Er wird in Jerusalem regieren und unsere Zukunft wird großartig. Und Jesus taucht hier auf, Kapitel 13, sagt, Freunde, ich werde sterben. Sie sagen, nee, du wirst nicht sterben. Er sagt, ich werde sterben. Nee, du wirst nicht sterben. Freunde, ich werde sterben. Dafür bin ich gekommen, um zu sterben. So, und die Jünger sitzen dort total verängstigt, weil diese Dinge auf der Welt sich nun ganz anders entwickeln, als sie gedacht hätten. Und da wird dieser Text so relevant wieder für uns. Weil wir alle erleben das, dass das Leben sich anders entwickelt, als wir gedacht hätten. Dinge passieren, Umstände tauchen auf und wir bekommen Angst. Und ich will dich mal mit hineinnehmen in die Art und Weise, wie Jesus jetzt seine Jünger ermutigt. Und das darf dich heute ermutigen. Schau mal, in Johannes 14 lesen wir, da sagt Jesus nun, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. So, und wenn du heute hier bist und brauchst etwas Ermutigung aus dem Mund von Jesus, dann hör mal, wie er dich jetzt ermutigt. Er sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Das ist, wie er seine Jünger ermutigt. Weißt du, die Jünger sind absolut niedergeschlagen und er sagt, es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters. Jetzt sagst du, wie um alles in der Welt ist das eine Ermutigung. Ja. Wisst ihr, die Jünger hatten ein sehr irdisches Problem. Dinge liefen anders, als sie gehofft hatten. Und Jesus gibt ihnen eine himmlische Lösung. Freunde, der Vater im Himmel hat eine Wohnung für euch. Weißt du, wann immer du auf dieser Welt gefangen bist und alles, was du siehst, sind diese Dinge dieser Welt, dann kommt Jesus und erinnert uns daran, Freunde, diese Welt ist nicht alles. Das ist nicht dein Zuhause. Weißt du, wir stehen in der Gefahr, etwas von dieser Erde zu erwarten, das uns nie versprochen wurde, dass wir diese Sachen hier bekommen. Weißt du, diese Erde ist nicht der Ort unseres vollkommenen Glückes. Jesus ist gekommen, um uns von hier wegzuretten. Gott sagt, Alter, ich hole dich hier raus. Warum? Weil diese Erde ist kaputt, sie ist finster, hier ist der Teufel, hier sind die Dämonen, hier ist Krankheit, all diese Dinge. Und diese Dinge wären auch nicht besser. Und schau mal, Jesus sagt, hey Freunde, richtet euren Blick in den Himmel. Wann immer die Erde hart ist, schaut in den Himmel. Und ich gehe euch voraus, sagt er, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt. Nein, hätte er nicht. Ne? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen. Damit, so und jetzt kommen die vier, mit die vier Lieblingsworte, Wörter, finde ich, meine Lieblingswörter in der Bibel. Damit ihr immer bei mir seid. Dort, wo ich bin. Weißt du, ihr immer bei mir. Das war schon immer das Ziel Gottes. Wir immer bei ihm. So, wir sitzen jetzt mit Jesus am Tisch. Und ich weiß ganz genau, dass er einigen von uns heute genau das sagt. Er sagt, hey, wenn es auf der Erde schwer ist, schau in den Himmel. Okay, wenn es auf der Erde schwer ist, dann schau in den Himmel. Und ich weiß, dass hier heute Leute sind, die Erde ist schwer für dich gerade. Dinge auf dieser Erde sind richtig schwierig und schwer zu tragen. Und ich habe eine ganz gute Nachricht für dich. Schau mal, mit Gott, haben wir das? Ja, mit Gott werde ich der Hölle niemals wieder so nah sein wie auf dieser Erde. Es wird nur besser. Amen. Halleluja, ne? Mit Gott, weißt du, die Dinge auf dieser Erde sind schwer. Aber die schwerste Sache auf dieser Erde ist die schwerste Sache, die du jemals erfahren wirst. Es wird einfach nur besser. Du darfst deinen Kopf hochmachen, du darfst Hoffnung haben. Dinge werden besser. Die Sache an diesem Satz ist nur die, dass das Gegenteil halt auch wahr ist. Schau mal, ohne Gott werde ich dem Himmel niemals wieder so nah sein wie auf dieser Erde. Es wird einfach nur noch schlechter. Und das ist auch wahr. Wenn du ohne Gott lebst, dann ist die beste Sache, die du auf dieser Erde erlebst, die beste Sache, die du jemals erleben wirst. Und die schlechteste Sache, die du auf dieser Erde erlebst, ist tatsächlich der Anfang von einer Zukunft ohne Gott und voller Schlechtem. Sagst du, Krille, du willst wohl, dass ich mich bekehre. Ja, das will ich. Ja, weißt du, mit Gott wird es einfach nur besser. Und das ist doch unsere Hoffnung. Weißt du, unsere Hoffnung liegt nicht irgendwie in veränderten Umständen. Ich meine, Gott verändert Umstände. Halleluja. Ja, Gott macht diese Erde irgendwie zum Stück Himmel immer wieder für uns. Und Gott taucht auf und tut Wunder. Und jetzt Karfreitag werden wir das richtig feiern, Freunde. Ich habe da richtig Bock drauf, Gott zu erleben. Ja, wir wollen für die Kranken beten. Wir wollen einfach genau erleben, was das Kreuz getan hat. So, ne, dass Jesus einen Sieg gebracht hat, schon jetzt hier für uns. Aber diese veränderten Umstände, das ist nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ist Gott in allem. Ja, Gott inmitten auch der Schwierigkeiten unseres Lebens. Ich war vor ein paar Wochen bei einer Beerdigung von einem alten Bekannten von uns, der war Teil unserer Kleingruppe von Karen und mir in Braunschweig. Und der ist eines Morgens einfach wach geworden, wollte sich einen Kaffee kochen in seiner Küche und ist tot umgekippt. Und hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. Und wir waren auf dieser Beerdigung und das war furchtbar. Also das war ganz traurig, wir haben ganz viel geweint und diese ganze Situation ist einfach so traurig und so schwer. Aber es war nicht, weißt du, bei aller Schwere war es nicht hoffnungslos. Also es war furchtbar, einfach weil man es so viel Leid, aber es war nicht verzweifelt. Weißt du, und wir haben geweint und getrauert und ich habe mich die ganze Zeit, als ich an diesem Grab stand und diese Frau gesehen habe mit ihren Kindern, habe ich mich die ganze Zeit gefragt, wie um alles in der Welt machen das Menschen ohne Jesus? Wie geht das ohne Jesus? Es geht nicht ohne Jesus. Ohne das Wissen, dass sie jetzt nicht alleine ist. Sie ist nicht allein. Gott wird helfen. Gott ist da. Er ist da bei Leuten mit zerbrochenem Herzen. Er ist ein Gott der Witwen und Waisen. Wisst ihr, dieses Wissen, Gott ist mit ihr. Und auch dieses Wissen, hey, dieser Abschied ist kein Abschied für immer. So, man wird sich wiedersehen und die allermeiste Zeit im Leben wird man noch zusammen sein. Man ist tatsächlich im Vergleich mit der Ewigkeit nur einen sehr kurzen Moment voneinander getrennt. Und diese Hoffnung, weißt du, das ist nur bei Jesus zu finden. Und das ist, was er hier macht mit den Jüngern. Er sagt, Freunde, die Erde ist schwer, ich weiß das. Aber in den Momenten, wo sie schwer ist und sie wussten nicht, wie schwer es wird sehr schwer, schon in den nächsten Stunden, sagt er, Freunde, schaut in den Himmel. Ihr seid nicht von dieser Welt. Das ist nicht eure Heimat. Und ich will dir heute eine Frage stellen. Also Jesus sitzt mit uns an diesem Tisch und ich glaube auch er hätte eine Frage für dich. Und zwar folgende, wer braucht gerade etwas Ermutigung von dir? Wer braucht dich gerade? Wo ist da ein Mensch in deinem Leben? Weißt du, wenn die Umstände des Lebens so schwer sind, alles, was wir sehen, ist diese Welt. Und manchmal braucht es jemanden, der sich an die Seite von einem stellt und sagt, hey, schau mal in den Himmel. Schau mal, komm, wir schauen zusammen auf Jesus. Ich habe da einen Bibelvers für dich. Ich habe für dich gebetet und Gott hat mir was geschenkt für dich. Und wer braucht es einfach, dass du mal anrufst und irgendwie dieser Person hilfst und einen Blick Gottes auf diese Sache zu bekommen? Wer braucht deine Ermutigung? Wer braucht eine WhatsApp von dir, eine Sprachnachricht von dir? Wer braucht einen Besuch? Wer braucht es, dass du auftauchst? Wisst ihr, deshalb sind wir Kirchenfamilie. Wir sind eine Familie, damit wir in diesen Momenten füreinander da sind. Ich glaube, der Heilige Geist erinnert in diesem Moment Leute daran, hey, melde dich und leg dir jemand aufs Herz und ich will dir so Mut machen, dem nachzugehen. Es gibt Menschen, die brauchen deine Ermutigung. Jesus ist aufgetaucht und hat sich an einen Tisch voller Entmutigung gesetzt und er hat sie aufgerichtet und das dürfen wir tun. Das dürfen wir füreinander sein, an diesem Tisch. Wir dürfen miteinander unterwegs sein und einander ermutigen. Und das ist das 14. Kapitel. Und dann kommen wir ins 15. Kapitel. Und ich nehme dich mal mit hinein in diese Verse und du achtest mal auf das Wort bleiben, ja? Weil nun sagt Jesus zu seinen Jüngern das hier. Er sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was Jesus uns wohl sagen will, er sagt, bleibt. 6-mal, er sagt, bleibt, 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 bleibt. Ja, und das ist so interessant, dieser Zeitpunkt, wo er das sagt. Ein paar Minuten, tatsächlich wenige Stunden, bevor sie alle rennen. Keiner von ihnen wird bleiben. Ja, sie werden alle fliehen, sie werden ihn alle allein lassen. Und Jesus erinnert sie daran und sagt, Freunde, bleibt. Bleibt in mir. Ja, in uns wird immer etwas sein, das wegrennen will. Und Jesus sagt heute zu dir, bleib. Warum sollen wir bleiben? Jesus erklärt uns auch, warum. Damit du reiche Frucht trägst. Und ich will dir das ganz kurz mal sagen und dich vielleicht daran erinnern. Dein Leben ist dafür ausgelegt, dass es viel Frucht trägt. Viel Frucht. Du sollst viel Frucht bringen. Okay? Dein Leben ist nicht dafür ausgelegt, dass du deine ganze Zeit in dein Hobby steckst, deinen ganzen Tag in deine Arbeit steckst, deine ganze Zeit in dein Haus steckst und dafür lebst, dass du ein schönes Auto fährst und dass deine Karriere unbedingt noch diese eine Stufe erreicht, sondern du bist zuallererst dafür gemacht, das sagt Jesus, dass dein Leben reiche Frucht trägt für das Königreich Gottes. Okay, du bist gepflanzt in dem Herrn und er will dich erfüllen mit seinem Geist und aus deinem Leben kommt Frucht hervor. Das ist Hammer. Das ist eine gute Nachricht. Ich weiß nicht, ob dich das ist schön. Du, schau mal, Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. So, Jesus sitzt heute mit dir am Tisch und ich glaube, Folgendes wird er sagen. Dein Leben soll Frucht bringen. Und ich finde, das ist eine sehr wichtige und wertvolle Erinnerung für uns. Weil wir sind alle immer wieder auf dieser Erde, ja? Wir sind so fokussiert auf die Dinge dieser Welt. Und ich will dich heute daran erinnern, du bist ein Puzzlestück Gottes für seinen Plan mit den Dingen, die auf dieser Erde geschehen werden. Du hast einen wichtigen Part. Du sollst deinen Teil tun. Er will dich nehmen und platzieren an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Er hat dir die richtigen Gaben geschenkt. Er hat dich genauso gemacht, wie du sein sollst, um diesen Platz einzunehmen, den er für dich vorbereitet hat. Und du darfst deinen Teil tun. Also du musst nicht jeden Teil tun, du darfst deinen Teil tun. Und ich glaube, Jesus würde uns heute folgende Frage stellen. Was ist deine Aufgabe? Ich will dir die Frage stellen, hey, was ist deine Aufgabe? Was ist die Sache, von der Jesus möchte, dass du sie tust, damit dein Leben viel, viel Frucht bringt? Weißt du, wenn du heute hier bist und du kennst Jesus nicht, dann ist das Ziel deines Lebens, Jesus Christus kennenzulernen. Das ist der Grund übrigens, warum du heute hier bist. Wir glauben nicht an Zufälle. Ich weiß ganz genau, dass du heute hier bist. Wenn du hier bist und Jesus nicht kennst und in einer persönlichen Beziehung zu Jesus bist und du noch nicht mit ihm in einer persönlichen Beziehung bist und du bist heute hier, ich weiß, Gott hat deine Schritte hierher gebracht, damit du ihn kennenlernst. Das ist so ein Shoutout Gottes an dein Leben. Hey, ich bin hier und der da oben erzählt dir davon und ich meine eigentlich dich. Du bist hier wegen ihm. Er sucht dich und er will dich. Und das höchste Ziel deines Lebens ist, ihn kennenzulernen. Wenn du Jesus schon kennst, und das ist die überwältigende Mehrheit in diesem Raum, dann verändert sich dieses Ziel deines Lebens. Das Ziel deines Lebens ist es nun, dein Leben einzusetzen, damit es einen Unterschied macht. Das ist unsere Art und Weise, hier zu sagen, Frucht bringen. Ja, es ist einen Unterschied machen. Wir glauben, du sollst Gott kennen, im Glauben wachsen, deine Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Dein Leben darf viel, viel Frucht bringen. Und Jesus sitzt da mit seinen Jüngern und er weiß, sie werden es vergeigen. Er weiß, sie werden alle rennen. Und er erinnert sie daran, kurz bevor er diese Erde verlässt und sein Dienst zu Ende ist, erstmal dieser sichtbare Dienst auf der Erde, sagt er, Freunde, ihr seid berufen, Frucht zu bringen. Und die Welt wird euch immer wieder andere Ziele geben, aber das ist das Ziel Gottes, reiche Frucht. Und zwar nicht, wir haben das gerade gelesen in Vers 8, damit ihr verherrlicht werdet, sondern damit euer Vater im Himmel verherrlicht wird. Durch das, was er in eurem Leben tut. Von daher, du darfst deinen Ort kennen und du darfst dich einsetzen lassen von Gott, um Frucht zu bringen. So, das ist, was Jesus ihnen hier erzählt, in diesem Kapitel 15. Und du musst wissen, diese ganze Rede von Jesus in Johannes 14, 15, 16 trägt eigentlich ein Hauptthema. Und das ist der Heilige Geist. Also Jesus hat hier diese verschiedenen Themen, er redet über die Hoffnung im Himmel, er redet über das Fruchtbringen, er redet über all diese Dinge, aber eigentlich spricht er die ganze Zeit über den Heiligen Geist. Und ich will dir mal was zeigen in Johannes 14, Vers 16. In Johannes 14 sagt Jesus, Freunde, ich bin bald weg. Ja, er hat sie darauf vorbereitet, ja, ich werde gehen, aber es ist gut, dass ich gehe, weil, und dann sagt er, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nicht verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Und die Welt, deshalb ist auch die Welt immer, findet das, wird das immer komisch finden, wenn wir über den Heiligen Geist reden, ja, weil sie ihn nicht kennt. Sie weiß nicht, wer er ist. Und sie haben ihn nie erlebt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Jesus sagt, hey, es ist gut, dass ich gehe. Es kommt jemand, der bleibt. So, und jetzt spricht er eine ganze Menge über den Heiligen Geist. Und nun kommen wir zu Johannes 16. Dort sagt er, das habe ich zu euch geredet, dass ihr nicht zu Fall kommt. So, Jesus sagt jetzt zu seinen Jüngern, hey Freunde, ihr bekommt den Heiligen Geist, der wird in euch leben, er wird euch in Wahrheit leiten. Ja? Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und das alles sage ich euch, damit ihr nicht zu Fall kommt. So, das griechische Wort hier, für das ihr nicht zu Fall kommt, ist das Wort Skandalizo. Das ist das Wort, wo unser deutsches Wort Skandal herkommt. Was Jesus hier sagt, ist, Freunde, der Heilige Geist wird euer Leben vor Skandalen bewahren. Ja? Der Heilige Geist wird Drama aus eurem Leben raushalten. Er wird euch davor bewahren, dass ihr nicht zu Fall kommt. Doch wie tut er das? Schaut mal Vers 8. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Pass auf, Jesus hat dir den Heiligen Geist geschenkt. Und dieser Heilige Geist wohnt in dir. Und seine Aufgabe ist es, mit dir zu reden. Und sein Ziel ist es, dich vor Skandalen zu bewahren. Und er spricht permanent zu deinem Leben. Er sagt die ganze Zeit über, hey, das würde ich nicht tun. Tu das. Lass das. Geh dort nicht hin. Schreib diese Nachricht nicht, ja, schau dir das nicht an. Der Heilige Geist ist permanent dabei, dich davon abzuhalten, Wege einzuschreiten, die dein Leben zu Fall bringen. Du denkst, das ist dein Gewissen. Du denkst, das bist irgendwie du, der du denkst, das wäre keine gute Idee. Die Wahrheit ist, der Heilige Geist lebt in dir und er kommuniziert mit dir. Und Vers 13 heißt es doch, wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Das ist, was der Heilige Geist nun in deinem Leben tut. Er leitet dich. Und ich bin mir sicher, wenn wir heute mit Jesus an diesem Tisch sitzen, dann würde er zu uns allen das hier sagen. Höre auf die Stimme des Heiligen Geistes. Höre auf die Stimme des Heiligen Geistes in dir. Jetzt sagst du, Krille, ich höre nichts. Weißt du was? Ich habe die Erfahrung gemacht, die Stimme des Heiligen Geistes ist immer so laut, wie meine Bereitschaft, auf ihn zu hören. Okay, die Stimme des Heiligen Geistes ist in meinem Leben immer so laut, wie meine Offenheit, mein Wunsch und mein Bestreben, seine Stimme hören zu wollen. Das Problem besteht nicht darin, dass Gott ein Redenproblem hat, sondern wir haben oft ein Hörenproblem. Und es ist so hammermäßig, wenn wir anfangen in 1. Mose, dann sehen wir die allererste Art und Weise, wie Gott sich uns vorstellen wollte, ist 1. Mose 1, Vers 3, als ein Gott, der spricht. Ist ein sprechender Gott. Gott wollte, dass wir zuallererst wissen, er spricht. Ja, und Gott sprach und Dinge geschahen. Und die erste Sache, die wir über den Teufel lernen, ist, dass es sein großes Ziel ist, dich von der Stimme Gottes zu trennen. Soll Gott wirklich gesagt haben? Das ist, was er zu Eva sagt. Ja? Und sie ließ es zu, dass der Teufel sie von der Stimme Gottes trennt und ihr Leben wurde zum Skandal. Und jetzt leben wir hier in Drama. Ja? Das ist, Gott will zu dir reden. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Gott möchte mit dir kommunizieren. Und deshalb möchte ich dich so bitten an diesem wundervollen Sonntag, dass du dir vornimmst, dass du heute nach Hause gehst oder morgen oder wann immer du wieder einen Moment Zeit hast, wo du mal alles zur Seite legst, alles ausmachst. Ja, die Welt ballert so auf uns ein, dass du das alles mal zur Seite packst und dich hinsetzt und diese wichtige Frage für dein Leben stellst. Heiliger Geist, was versuchst du mir schon länger zu sagen? Heiliger Geist, was versuchst du mir schon länger zu sagen? Und dann sei still und warte und hab die Bereitschaft zu tun, was er zu dir sagt. Wir haben einen sprechenden Gott und das Grandiose am Heiligen Geist ist, die allermeisten von euch kennen bereits die Antwort, weil er schon eine ganze Weile auf dich wartet, dass du erkennst, dass es Gott ist, der zu dir spricht, der dein Leben in Wahrheit führen will, der dir einen tollen Weg geben will, damit du nicht zu Fall kommst. Und Jesus hat uns den Heiligen Geist geschenkt, damit wir mit ihm durchs Leben gehen. Und das ist heute eine Erinnerung daran, dass er in deinem Herzen wohnt. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes und Gott möchte zu dir sprechen. Und du darfst dir die Zeit nehmen, um auf seine Stimme zu hören. Du darfst sein Reden erwarten im Wort Gottes. All diese Dinge. Gott möchte dich mit seiner Stimme leiten. Okay, und das ist das Kapitel 16, so, ja? Und der Herr Jesus redet mit den Jüngern über 3 Kapitel über den Heiligen Geist. Und dann schaut er in den Himmel und betet. Und das ist das ganze Kapitel 17. Jesus hebt die Hände in den Himmel und betet ein Kapitel lang. Und ich fand das so bemerkenswert in der Vorbereitung. Wisst ihr, dass Jesus an diesem Tag eigentlich die ganze Zeit gebetet hat? Er ist morgens aufgewacht und hat gebetet. Er war mittags unterwegs, hat gebetet. Jetzt betet er das ganze Kapitel 17, um dann diesen Raum zu verlassen mit seinen Jüngern. Und sie gehen in den Garten Gethsemane und er betet. Weißt du, und Gebet ist nicht, Dinge von Gott zu bekommen, sondern Gebet ist zuallererst Gemeinschaft mit Gott zu haben. Gemeinschaft mit Gott zu haben. Wisst ihr, bei diesem Studium von diesem Text gab es eine Sache, eine Kleinigkeit, aber sie hat mich einfach gepackt. Und ich weiß ganz genau, dass der Heilige Geist zu mir geredet hat und ich glaube, er wird auch zu dir sprechen. Ich nehme dich nochmal ganz kurz mit hinein in Johannes 13. Schau mal, was wir da lesen. Da heißt es, jener lehnte sich an die Brust Jesu und spricht zu ihm. Okay, jener ist Johannes, sein Jünger Johannes. Sie sind halt in diesem Raum und irgendwie sind sie da ja gemeinsam als Gruppe rein und jeder hat so seinen Platz gefunden und Johannes hat sich schon mal neben Jesus gesetzt. Das ist schon mal toll, also irgendwie hat er das hinbekommen, sich neben Jesus zu setzen. Wir wissen jetzt nicht, ob das ein Begehrter, also ob die sich darum, jedenfalls er saß dort. Und irgendwann in diesem Treffen kam dieser Moment, wo es heißt, dass Johannes sich an die Brust von Jesus gelehnt hat. Also das ist jetzt so eine kulturelle Sache, ja. Die allermeisten Kulturen sind viel touchiger als wir übrigens, ja. Ich bin mit 16 durch Kenia gelaufen und war etwas verwundert, dass jemand meine Hand gepackt hat und mir die Straße runtergelaufen. Ja, das ist so eine kulturelle Sache. Also Jesus sitzt dort und Johannes sitzt neben ihm und dann kommt dieser Moment und Johannes lehnt sich an die Brust von Jesus. Ich glaube, wir sitzen alle zusammen an diesem Tisch mit Jesus heute. Und ich glaube, dass er dir eine Frage stellt. Und diese Frage ist sehr wichtig. Und du musst eine Antwort darauf finden. Folgendes sagt er heute. Du bist mir so nah, wie du mir nah sein willst. Das ist jetzt keine Frage. Die Frage kommt gleich. Aber das ist, glaube ich, was Jesus heute zu uns sagt. Hey, du bist mir mit deinem Leben so nah, wie du mir selbst nah sein möchtest. Weißt du, als Jesus ein paar Stunden später am Kreuz gestorben ist, Karfreitag um 9 Uhr, da sagt uns die Bibel, dass die Erde gebebt hat und im Tempel zerriss der Vorhang in 2 Teile. Das, was immer den Menschen von Gott getrennt hat, wurde von Gott selbst beseitigt. Er hat es zerrissen. Durch das Kreuz von Jesus war das möglich. Der Zugang zu Gott ist frei. Okay? Sein Blut hat deine Sünde reingewaschen. Dir ist vergeben. Du bist vollkommen angenommen. Also der Weg ist vollkommen frei. Wenn das nun wahr ist, dass der Weg vollkommen frei ist, dann ist es auch wahr, dass du Jesus tatsächlich so nah bist, wie du es selbst willst. Weil nun hast du die Entscheidung, wie tief wirst du diesen Tempel hineingehen? Wie nah wirst du ihm kommen? Wenn du die Evangelien liest, dann wirst du das sehen. Ja? Es gab diesen Moment, da hat Jesus 72 Jünger versammelt. Und diese 72 hat er ausgesandt in Zweierpaare. Und aus diesen 72 Leuten hat er dann sich 12 ausgewählt. Und das war so sein engerer Freundeskreis, ja, das waren so seine Jünger. Und wenn du dann die Evangelien liest, dann wirst du immer wieder sehen, dass er aber eine kleine Dreier-Vierer-Clique hatte mit sich selbst, ja, nämlich Johannes, Jakobus und Petrus. Die waren nochmal besonders in dieser Zwölfergruppe. Die hat er öfters rausgenommen und sie haben besondere Sachen erlebt, wie zum Beispiel die Auferweckung der Tochter des Jairus oder auf dem Berg der Verherrlichung waren sie zusammen. Also Petrus, Johannes und Jakobus. Aber dann war da dieser eine Jünger heraus aus dieser Dreiergruppe, von dem heißt es, er lehnte an der Brust von Jesus. Und das war Johannes. Er war Jesus so nah, er war Gott so nah, wie man ihm nur sein kann als Mensch. Seine Ohren waren auf seiner Brust und er hörte den Herzschlag Gottes. Warum? Weil er sich entschied, Jesus so nah zu kommen. Du kannst dich dazu entscheiden. Weißt du, ich kenne wirklich ein paar Menschen, ich kenne ein paar Christen und ich kenne wirklich ein paar Männer und Frauen Gottes, die schon kraftvolle Dinge mit Gott erlebt haben. Die sind in einem Raum und du merkst, wow, die sind Gott nah. Kennst du so eine Menschen? Ja, du hast das Gefühl, da ist was. Die sind echt, die haben irgendwie nochmal so einen anderen Draht zu Jesus und du kriegst selber Bock, Gott so kennenlernen zu wollen. Und ich kenne da ein paar von. Und ich habe gesehen, wie die leben. Und wenn du dir die Frage stellst und ich habe sie mir gefragt, warum sind die eigentlich Jesus so nah? Dann ist die Antwort bei all diesen Menschen die gleiche. Weil sie es wollen. Weil sie es wollen. Sie wollen ihm so nah sein. Sie wollen ihm so nah. Ich habe dir mein Bibelvers mitgebracht. Ist mir jetzt in meiner One-Year-Bible hier begegnet. 2. Mose 33, Vers 11. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie einer, der mit seinem Freund redet. Danach kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Doch ein junger Mann namens Josua, ein Sohn Nuns, verließ das Zelt der Begegnung nie. Weißt du, der hat sich einfach entschieden, ich werde hier jetzt sein. Das ist jetzt mein Ding. Ich will Gottes Nähe. Ich will seine Salbung. Ich will seine Kraft. Ich will seine Stimme. Ich will seine Freundschaft. Ich will mit ihm durchs Leben gehen. Also werde ich einfach hier bleiben. Ich bleibe in dieser Gegenwart Gottes. Weißt du, du kannst mit Gott eine Beziehung haben bis hin zu diesem Punkt, dass er dein Freund ist, dass er dir wirklich nah ist, dass du seine Stimme hörst, dass du erlebst, wie er einfach da ist und du gehst mit Gott. Und deshalb will ich dir die Frage stellen, wer wirst du sein, wer willst du sein? Weil ich kenne Christen, du bist errettet und du gehörst vielleicht zu den 72 und preist dem Herrn, aber Gottes Ziel war es nie, Hauptsache Himmel. Hammer, dass du in den Himmel kommst. Herzlichen Glückwunsch, echt. So, ne? Aber die Frage ist, wirst du immer da vorne stehen bleiben? Oder hast du nicht Lust, weiter zu wachsen? Und wenn Jesus doch den Weg freigemacht hat, wäre es nicht irgendwie töricht, am Anfang stehen zu bleiben, zu sagen, hey gut, ich gehöre zu den 72, preis dem Herrn. Wie wäre es, wenn du dich heute aufmachst und sagst, hey pass, ich will zu den 12 gehören. Und dann will ich zu den 3 gehören. Und dann will ich ein Mensch sein, der sich immer wieder entscheidet, so nah zu Jesus zu kommen und ihn zu kennen und mit ihm unterwegs zu sein, er soll mein Leben haben. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung, die du triffst. Dass du hineinläufst in diese Gegenwart Gottes, die freigemacht wurde durch das Kreuz. Von daher, gib dich nicht zufrieden mit dem, was du hast. Das ist, was ich dir eigentlich sagen will. Ja? Gib dich nicht zufrieden, sondern sag, Jesus, ich will dir noch mehr begegnen. Und gerade jetzt vor Ostern ist das Schönste, wozu du dich entscheiden kannst. Zu sagen, Jesus, ich möchte auf dieses Opfer, das du gebracht hast, auf dieses kraftvolle Wochenende mit meinem Leben antworten, hier ist es, du sollst es ganz haben. Ich gebe dir nicht nur einen Teil. Mir geht es nicht um Hauptsache Himmel, sondern ich glaube, du hast für mich etwas auf dieser Erde. Du hast deine wunderbare Gegenwart, du hast einen wunderbaren Plan für mich. Ich darf etwas bewirken, ich darf Menschen begeistern und mitnehmen in den Himmel. Und ich will mich dir neu ausliefern und dir mein Herz schenken und dir mein ganzes Leben geben. hineinkommen in diese Gegenwart. Von daher ist diese Frage, wie nah willst du ihm sein? Jesus fragt dich das, hey, wie nah willst du mir sein? Weil es liegt nicht an Gott, es liegt an uns zu kommen. Kannst du auch niemanden für verantwortlich machen. Ja, sondern du bist einfach aufgerufen zu kommen. Von daher lasst uns doch vielleicht eine Haltung des Gebets einnehmen und Gott so ein bisschen auf das antworten, was er dir heute gesagt hat. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass du den Weg freigemacht hast. Wir sind dir so dankbar für Karfreitag, wir sind dir so dankbar für Ostern. Wir sind dir so dankbar, Herr, dass unsere Sünde uns nicht länger trennen muss von dir, sondern in deinem Blut ist Vergebung. Und du hast unser Leben neu gemacht, damit wir dir gehören für immer. Herr, und wir wollen uns heute weigern, dir nur einen Teil unseres Lebens zu geben. Wir wollen wirklich erleben, was ist möglich, wenn wir all in gehen. Ich will das, Herr, für mein Leben. Ich will dir näher kommen. Ich will Schritte gehen. Ich will wachsen. Ich will mich weiter verändern lassen. Ich will mehr neu gemacht werden von dir, Herr Jesus Christus. Und so bete ich für jeden Einzelnen hier in diesem Saal, der diese Sehnsucht danach hat, dich tiefer zu kennen. Heiliger Geist, führe uns in die Gegenwart Gottes. Bring uns tiefer hinein an diesen Ort der Freundschaft mit dir, wo du da bist und unser Leben so satt ist einfach in diesen Begegnungen mit dir, wo wir wirklich gestillte Herzen haben, weil wir dich haben. Du bist so wunderbar, Herr, du bist so wunderbar. Hey, weißt du, das Bemerkenswerte an dieser Geschichte mit Johannes und Jesus ist die kleine Tatsache, dass der Name Johannes übersetzt bedeutet, Gott ist gnädig. Ist das nicht schön? Weißt du, die Gnade lädt dich ein, an die Brust Jesu zu kommen. Es ist nicht, weil du gut genug bist. Es ist nicht, weil du es endlich geschafft hast. Es ist nicht, weil du diese Sache endlich nicht mehr tust. Sondern es war schon immer die Gnade, die dich einlädt, Gott nahe zu sein. Und du darfst heute einfach kommen. Aus Gnade sind wir errettet. Es ist alles Gnade, ist alles Gnade. Du darfst einfach kommen. Und wenn du heute hier bist und das ist vielleicht zum allerersten Mal, dass du diese Einladung hörst, dass du mit deinem Leben Gott nahe sein kannst, dann lade ich dich heute so ein, dieses Geschenk der Gnade Jesu anzunehmen. Dass du wirklich das erlebst, dass dieser Vorhang zerrissen wird, der zwischen dir und Gott steht. Das ist deine Sünde. Und du zum allerersten Mal siehst, was sich hinter diesem Vorhang befindet, nämlich ein Vater im Himmel, der dich so sehr liebt und der so viel Gutes für dich im Sinn hat und der dein Leben so wunderbar neu machen kann und der dir eine Hoffnung schenkt, weit über dieses Leben hinaus. Und wenn du das heute willst, wenn du heute sagst, hey, ich möchte zum allerersten Mal hinter diesem Vorhang diese Begegnung haben, ich will zu Gott kommen, dann darfst du das nun als Geschenk annehmen. Und ich würde dich gerne in ein Gebet hineinleiten, wo wir Jesus einfach bitten, dein Leben neu zu machen. Und wenn das heute dein Wunsch ist, dann bete mit mir. Sag, Herr Jesus Christus, heute möchte ich in deine Gegenwart kommen. Ich danke dir für deine Gnade und ich danke dir für dein Kreuz. Ich empfange dein Geschenk der Sündenvergebung, dass du mein Leben neu machst und mich reinigst. Danke, dass für mich der Vorhang zerrissen wurde, damit ich mit dir, Gott, zusammen sein kann. Und heute gebe ich dir mein Leben. Sei bitte mein Gott, mein Vater und mein Freund. Ich will dich kennenlernen und mit dir leben und dich in Ewigkeit sehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Amen. Amen. Komm, wir geben mal jedem Einzelnen einen Riesenapplaus, der das gerade zum ersten Mal gebetet hat. So großartig, was Jesus in deinem Herzen heute getan hat. Halleluja.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.